So, genau. Und zwar geht es heute um die mittlere der Geschichte auf diesem Ausdruck. 1. Mose 20, das ganze Kapitel. Da wird man es wieder so machen, am besten, dass wir Reihe umlesen. Heute sind ja alle fit, der Flo hat auch Stimme, dann können wir, fangen wir mit Uhrzeigersinn an, mal beim Simon, dass wir 1. Mose 20 Reihe um erstmal lesen.
Abraham brach nun von Mamre auf und zog weiter in den Negev. Er schlug sein Lager zwischen Kadesh und Schur auf und lebte dann eine Zeit lang in Gera. Dort gab er seine Frau Sarah wieder als seine Schwester aus. Da ließ Abimelech, der König von Gera, Sarah zu sich holen. Aber in der Nacht kam Gott im Traum zu Abimelech und sagte: Du musst sterben, weil du diese Frau genommen hast, denn sie ist verheiratet und gehört einem anderen. Abimelech hatte sie noch nicht berührt und erwiderte: Herr, willst du denn unschuldige Leute umbringen? Er hat doch selbst zu mir gesagt, sie ist meine Schwester. Und auch sie hat das bestätigt und mir gesagt, er ist mein Bruder. Ich habe das mit reinem Gewissen und unschuldigen Händen getan. Das weiß ich auch, sagte Gott im Traum zu ihm. Ja, du hast das mit reinem Gewissen getan. Deshalb habe ich dich auch davon abgehalten, vor mir schuldig zu werden und dir nicht gestattet, sie zu berühren. Doch jetzt gib die Frau dem Mann zurück. Er ist nämlich ein Prophet und wird für dich beten, damit du am Leben bleibst. Wenn du sie aber behältst, wirst du sterben, du und alles, was zu dir gehört.
8. Da stand Abimelech am Morgen früh auf und rief alle seine Knechte zusammen und sagte ihnen dies alles vor ihren Ohren. Und die Leute fürchteten sich sehr. Und Abimelech rief Abraham und sprach zu ihm: Warum hast du uns das angetan? Und was habe ich an dir gesündigt, dass du eine so große Sünde auf mich und mein Reich bringen wolltest? Du hast nicht mit mir gehandelt, wie man handeln soll. Und Abimelech fragte Abraham: In welcher Absicht hast du dies getan?
Abraham antwortete: Ich glaube, die Bewohner dieser Stadt hätten keine Ehrfurcht vor Gott. Ich befürchte, sie wird mich wegen meiner Frau töten. Übrigens ist sie tatsächlich meine Schwester. Wir haben beide denselben Vater, aber verschiedene Mütter, und ich habe sie geheiratet. Als Gott mich aus meiner Heimat in die Fremde schickte, bat ich sie: Tu das mir zuliebe, gib dich überall, wo wir hinkommen, als meine Schwester aus. Abimelech schenkte Abraham Schafe, Rinder, Sklaven und Sklavinnen und gab ihm auch seine Frau Sarah zurück.
Und Abimelech sprach: Siehe, mein Land steht dir offen, wo es dir gefällt, da lass dich nieder. Aber zu Sarah sprach er: Siehe, ich habe deinem Bruder 1000 Silberlinge gegeben. Siehe, das soll dir eine Decke mit der Augen für alle sein, die um dich sind, damit du in jeder Weise gerechtfertigt bist. Abraham aber legte Fürbitte ein bei Gott. Da heilte Gott Abimelech und seine Frau und seine Mägde, dass sie wieder Kinder gebären konnten. Denn der Herr hatte zuvor jeden Mutterleib im Hause Abimelechs fest verschlossen, um Sarah, der Frau Abrahams willen.
Genau. Wer schon länger da war, die Peggy war da noch nicht dabei, der kann sich vielleicht noch erinnern an 1. Mose 12. Da gab es schon mal eine ähnliche Geschichte, wo auch Abraham, damals noch Abraham, seine Frau Sarah als seine Sarai da als seine Schwester ausgegeben hat beim Pharao in Ägypten. Und später, das ist jetzt ein kurzer Vorgriff, 1. Mose 26, passiert das Ganze nochmal. Da ist es aber nicht Abraham, der das macht, sondern sein Nachkomme Isaak, der genau dasselbe macht. Ich habe in diesem Ausdruck hier ein paar Sachen fett gemacht. Das sind so Parallele. Also zum Beispiel einmal Ägypten, Gerar, später in der dritten Geschichte kommt Gerar vor und Ägypten wird von Gott selber erwähnt. Dann dieser Ausruf, der kommt in allen drei Geschichten vor, wo derjenige, der da Betrocher ist quasi, also der Pharao oder die zwei Abimelechs, wo die mit fast identischen Worten, was hast du mir angetan oder was hast du uns angetan oder was hast du getan, also die sind gleichermaßen entrüstet alle über die Geschichte und jedes Mal bekommen die Männer ihre Frau zurück. Also diese Geschichten haben Unterschiede, haben aber auch frappierende Ähnlichkeiten und es ist schon sehr bemerkenswert, dass im ersten Buch Mose, innerhalb von nur 15 Kapiteln dreimal Geschichte vorkommt, wo ein Mann, also zweimal Abraham, dann Isaak, seine Frau zu seinem eigenen Schutz in einem fremden Land, wo er sich befindet, in einem heidnischen Umfeld, als seine Schwester ausgibt, um seine eigene Haut zu retten. Das ist schon sehr, sehr eindrücklich. Und wenn sowas ist in der Bibel, dann sollte man da nicht großzügig drüber hinweglesen, sagen, ja, es gibt halt Ähnlichkeiten, aber es hat schon eine Bedeutung und da steckt schon was dahinter, wenn sowas so oft passiert. Das ist ja jetzt nicht üblich. Das war jetzt nicht so, dass im Alten Orient ständig Männer ihre Frau als Schwestern ausgegeben haben und dass man sagen kann, das war halt damals so, das ist nämlich nicht so. Sondern das war schon jeweils besondere Ereignisse, die Bedeutung haben. Kurz nochmal zu dem zurück, 1. Mose 12, da war es ja so, dass Abraham aufgrund einer Hungersnot nach Ägypten gegangen ist und dann Sarai als seine Frau, seine Schwester ausgegeben hat und Gott infolgedessen den Pharao mit verschiedenen Plagen schlägt. Der holt Abraham, fragt ihn, was da los ist und am Schluss wird der Abraham noch mit Männern weggeleitet, mit seiner Frau und alles, was er hat. In der späteren Geschichte, 1. Mose 26, da ist wieder eine Hungersnot und die wird sogar erwähnt, die frühere Hungersnot, da heißt es sogar in 1. Mose 26, Vers 1, es entstand eine Hungersnot im Land, außer der früheren Hungersnot, die in den Tagen Abrahams gewesen war. Also das wird Bezug genommen auf diese frühere Hungersnot und da passiert was Ähnliches, also vom ganzen Ablauf ähnlich wie die und es gibt ein paar Sachen, die habe ich jetzt da nicht markiert, aber die sind gleich und die sind unterschiedlich. Nur ein paar, wo ich da rausgegriffen habe. Plagen gibt es in der ersten und in der letzten Geschichte. Dass die Frau schön ist, wird in der ersten und dritten erwähnt. Plagen, die an dem an der Person Pharao und Abimelech stattfinden, im ersten und zweiten. Der Name, das ist eigentlich kein Name, da kommen wir gleich noch drauf, Abimelech in der zweiten und dritten. Hungersnot in der ersten und dritten. Ägypten in der ersten und dritten, Gera in der zweiten und dritten. Eine ausdrückliche Erwähnung, dass es Unrecht ist, die Ehefrau von einem anderen zu nehmen, kommt in der zweiten und dritten dieser Geschichten vor. Die Lüge über die Schwester in Alne, das Entsetzen dieser Belogenen kommt in Alne Geschichte vor. Und dass am Schluss die Frau zurückgegeben wird, ihrem Ehemann, auch in Alne. Und das ist schon ziemlich interessant, was da passiert. Jetzt sind wir aber bei der mittleren Geschichte, 1. Mose 20, Abraham bei Abimelech da in Gerar. Und da gibt es verschiedene Themen. Wir haben jetzt den Bibeltext schon gelesen. Wenn man sich den mal anguckt, sind da wirklich einige Themen drin, die von Interesse sind. Also wenn man da Predigt drüber machen würde, so im Gottesdienst, wird sich vielleicht eins oder zwei davon raussuchen. Ich habe mal vier Punkte, wo da drin auffallen. Zum einen findet man hier Beschreibung von einem Gläubigen in seiner Interaktion und im Zusammenleben mit dem Heidenvolk. Und wie er da ziemlich schlecht dabei wegkommt. Dann sehen wir Gottes Souveränität und Erwählung da drin, also sowohl bei Abimelech gegenüber als auch Abraham gegenüber und Gottes Bewahrung. Und wir finden hier einige Aussagen zur Ehe. Die Personen, die da vorkommen in der Geschichte jetzt, das ist immer auch gut, wenn man sich das mal, wenn man irgendwie so einen Bibeltext verstehe will oder sich den genauer anguckt, dass man sich mal überlegt, was sind da eigentlich für Akteure drin, wer handelt denn hier, wer kommt denn hier vor? Ist im Wesentlichen Abraham, Sarah, Abimelech, natürlich auch noch ein paar andere Leute, die namentlich nicht genannt sind. Dann gucken wir uns mal die Geschichte so von vorne bis hinten so abschnittsweise mal an und kommen auf diese verschiedenen Themen, die ich da jetzt erwähnt habe, dabei zu sprechen. Bei Vers 1, Abraham brach auf von dort in das Land des Südens und wohnte zwischen Kades und Zur und hielt sich auf in Gerar. Da finden wir jetzt hier unmittelbar keine direkte Aussage, was er da gemacht hat. Wir wissen ja, dass es nomadisches Volk war, aber also das Abraham da um sich geführt hat, und dass Gott ihn ja auch geführt hat. Aber wir lesen jetzt nicht so Details wie bei der anderen Geschichte mit Hungersnot oder warum er da jetzt ist. Und dieses Gerar, das ist in einem Land oder in einem Umfeld, wo Philister waren. Philister kennen wir ja später aus der Bibel noch öfter, begegnen uns im Alten Testament oft. vor allem zur Zeit der Könige, vorher auch schon zur Zeit der Richter, wo es große Konflikte mit den Philister gibt. Und da, wenn wir die Linie der Philister weiterziehen in der Geschichte, ist es eine sehr feindselige Beziehung gegenüber später Israel. Hier zu dieser Zeit finden wir immer wieder noch Geschichte, wo das weitaus neutraler ist, also wo man die, so wie jetzt auch hier mit diesem Abimelech, wo sich das überhaupt noch nicht so feindselig und so kriegerisch anhört, wobei es auch hier schon Andeutungen darauf gibt, was das für ein Volk ist, diese, oder ja, für ein Volksstamm, diese Philister. Aber die Art, wie die jetzt hier miteinander sprechen, Abraham und Abimelech, das ist noch ziemlich auf Augenhöhe und jetzt auch nicht unbedingt feindselig. Aber wir lesen später, gucken wir in ein paar Verse, sehen wir es noch, dass Abraham schon davon ausgeht, dass hier bei diesen Leuten, bei denen er sich aufhält, wie er sagt, keine Gottesfurcht herrscht. Und das macht ihm Angst mit, in Bezug auf das, wie er da lebt. Also er stellt hier einen Bezug her, kommen wir aber da noch drauf, zwischen der Gottesfurcht der Leute, die irgendwo sind, und dann dem Umgang mit ihm als Fremder oder vielleicht dem Umgang generell mit anderen Menschen. Also diese Beziehung, die von Gott zu Mensch, von Mensch zu Gott, findet man hier, hat eine Auswirkung dann auch auf diese Beziehung zwischen den Menschen und das Verhalten untereinander. Kommt aber noch. Der zweite Vers, da geht es dann los, da sagt Abraham dann von seiner Frau, dass sie seine Schwester ist. Wie wir wissen aus dem Verlauf dieser Geschichte und auch von vorher, sie ist ja in der Tat seine Halbschwester. Aber wir wissen auch, dass das nicht legitim war, wie er sie hier ausgegeben hat, auch vorher schon, und dass es keine gute Sache war, so, haha, ich habe ja gar nicht gelogen, stimmt ja auch irgendwie, sondern dass das aus einem unlauteren Motiv rausgemacht hat, auch nicht aus Glauben raus, sondern dass das eine ganz schlechte Entscheidung war, die, hätte Gott nicht eingegriffen, folgenschwerste Konsequenzen gehabt hätte. Und dann war es so, sie sind jetzt dahin gekommen und wir finden jetzt hier auch keine Beschreibung, warum, aber auf jeden Fall sandte Abimelech, der König von Gerar, hin und ließ Sarah holen. Die meisten Ausleger, wo ich mich da damit beschäftigt habe, gehen davon aus, also ich schreibe einfach so, der hat sie in ihren Harem geholt. Steht jetzt hier nirgends. Man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass er so ein Harem hatte und hat halt Sarah auch da dazu gesellt. Das würde auch erklären, warum er später keinen Verkehr noch mit ihr hatte, weil er hatte halt keine Ahnung, wie viele Frauen da drin. Aber steht hier nicht, auf jeden Fall ließ er sie holen, was darauf hindeutet, er hat sie zu sich an den Hof, an den Königshof, was natürlich jetzt nicht vergleichbar ist mit so einem frühmittelalterlichen Hof, wie man es hier als noch findet, in Ruine, sondern irgend so, wahrscheinlich war das auch eine nomadische Lebensform, also irgend so Zeltstadt, wo er halt geherrscht hat, dann ließ er sie holen. Abimelech jetzt, der hatte ich vorhin angedeutet, ist kein Name. Also der hieß nicht Abimelech mit Name, sondern das war der Titel von so diesen Stadtkönige der Philister. Also so wie, ja, also bestimmter Adelstitel. So wie der Pharao zum Beispiel. Der Pharao ist ja auch nicht der Name Pharao, sondern der Titel wird aber in der Bibel als Pharao erwähnt. Das macht es dann ein bisschen schwierig zu unterscheiden. Der Abimelech in 1. Mose 26, später bei Isaak, ist nämlich ein anderer, der aber auch mit Abimelech bezeichnet wird. Auch so Stadtkönig von so einer Philisterstadt. Dann geht es weiter. Und jetzt kommt das ganz Krasse in dieser Geschichte, krasser als über die andere Geschichte noch. Wir lesen jetzt hier in Vers 3. Und Gott kam zu Abimelech in einem Traum in der Nacht und sprach zu ihm. Siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist eines Mannes Ehefrau. Das ist jetzt was ganz Einschneidendes und Gravierendes, denn hier spricht Gott in einem Traum zwar, aber er spricht in wörtlicher Rede zu diesem heidnischen, philistäischen König Abimelech. Der hat einen Traum und nicht irgend so was Wirres, wo er früh aufsteht und denkt, irgendwas war heute Nacht oder irgendwas komisch, sondern ein Traum, wo er auch wusste, sehen wir dann später, weil er fängt dann an zu antworten, wo er klar, bei klarem Verstand wahrgenommen hat, Gott spricht zu ihm und droht ihm mit dem Tod. Das ist natürlich schockierend, muss ich mir vorstellen. Man hört nachts eine Stimme und vernimmt offensichtlich, ja, das ist nicht irgendwie ein wirrer Traum, das ist Gott, der da mit mir redet. Und der droht ihm mit dem Tod. Also hier ist eine Todesdrohung. Du bist des Todes und zwar deswegen. Da kommt jetzt kein, wenn du nicht dies machst, wenn du nicht jenes machst oder falls du dich so und so verhältst, sondern erstmal ist hier das Urteil, wegen dieser Frau für dich Tod beschlossene Sache. Bleibt jetzt erstmal so stehen. Ähnlich wie auch vorher, wo Gott schon Gericht über Sodom androht. Er fällt ein Urteil, das finden wir in der Bibel übrigens immer wieder. Gott fällt ein Urteil. Er teilt es dann einem Propheten mit oder teilt es einem anderen Menschen mit, aber erstmal steht hier dieses Urteil Gottes. Steht zuerst. Das ist ja daheim manchmal auch so, wenn man jetzt mit Kindern oder so, da will man was gar nicht zur Debatte stellen, sondern man stellt nur irgendwas fest. Stell fest, du machst jetzt nachher das und das. Oder sagt, so, jetzt habt ihr das und das gemacht, jetzt ist das so und so und so. Gibt es keine Ahnung. Kinder, lasse die Chipstüte neulich, Chipstüte lasse ich immer auf den Tisch liegen, gehe dann ins Bett. Dann habe ich gesagt, das ist Chipsverbot. 2 Tage gibt es jetzt übers Wochenende, gibt es keine Chips abends. Und wenn ihr euch dann überlegt habt, ob ihr die zudrehe und in den Schrank tun wollt, gibt es wieder Chips. Das habe ich gar nicht zur Diskussion gestellt. Das war nicht meine Absicht, jetzt da eine Diskussion anzustoßen und zu sagen, ich würde es, wenn jetzt das nicht so oder so oder so ist, so machen, sondern ich habe das einfach so angekündigt und ausnahmsweise hat tatsächlich funktioniert. Ungewöhnlich. Aber normalerweise ist es dann so, dass die Kinder anfangen zu diskutieren. Genauso wie hier jetzt Abimelech. Also es ist eine Aussage getroffen, Urteil ist gefällt und trotzdem fängt der andere, obwohl das gar nicht zur Debatte steht, an zu diskutieren. Und das finden wir in der Bibel öfter und interessanterweise, ich habe jetzt nichts gefunden, wo das getadelt wird. Können wir sagen, der souveräne Gott, wenn der gesprochen hat, wenn der Urteil gefällt hat, wie kann denn da ein Mensch kommen und jetzt noch anfangen, mit dem zu diskutieren? Das müsste doch Gott sagen, nein, hast du mich nicht verstanden? Ich bin Gott, du bist der Mensch, so ist es, aus. Ist aber nicht so, das ist interessanterweise ganz oft in der Bibel nicht so. Gibt bei den Propheten bestimmte Anordnungen, wo sie nicht Fürbitte tun sollen und so weiter, aber wir finden in der Bibel immer wieder, dass Abraham vorher schon Gott stellt was fest, fällt ein Urteil und er weiß ja schon, was dann kommt. Und die Menschen fangen an, könnte man nicht, aber es ist doch so, aber es ist doch so. Und Gott lässt sich darauf ein. Ah, hier, Abimelech aber hatte sich ja nicht genaht und er sprach, Herr, willst du denn eine gerechte Nation töten? Jetzt wissen wir von dem, was später bei den Philister war und auch können wir so ahnen von dem, wie Abraham das Urteil über sein inneres Urteil gefällt hat, dass das bei weitem mit Sicherheit keine gerechte Nation war, im Sinne von entsprechend den Geboten Gottes. Gerecht heißt ja da im alttestamentlichen Sinn, man erfüllt die Anforderung Gottes vollkommen, was nur Jesus kann. Darum wurde auch nie ein Mensch durchs Gesetz gerecht, er hätte das immer halten müssen, hat nie einer geschafft. Und so ist auch diese Nation nicht gerecht, in keinster Weise. Aber in dieser Sache, das weiß Gott sehr wohl, hat Abimelech nicht aus irgendeiner Übergriffigkeit gehandelt oder irgendwas Bösem, sondern wie er später sagt, in Lauterkeit seines Herzens und Gott erkennt es sehr wohl an. Wir sehen hier, wie gesagt, eine Ähnlichkeit bei dem Falschen um Sodom, wo es auch so, Gott beschließt Gericht und dann, und ist da nicht doch jemand und wo ein bisschen so, man versucht Gott ein Körnchen Gerechtigkeit vorzuhalten, sodass er dann sagen wird, ja, ein bisschen Gerechtigkeit ist da, also okay. Und interessant ist aber hier noch, er fängt an mit Herr. Natürlich war das zum einen im alten Orient eine respektable Anrede, dass man dem anderen, dem Gegenüber, wenn sich zwei, selbst wenn sie ebenbürtig sind, begegnen, dass sie den anderen mit einem gewissen Titel anspreche, um zu zeigen, ich respektiere dich, ich achte dich. Aber hier spricht er mit Gott und wir lesen hier das Wort für Herr. Herr, willst du eine gerechte Nation töten? Interessant. Man könnte da das ableiten, Abimelech unterwirft sich dieser Autorität Gottes, unterwirft sich dem, dass er erkennt, hier ist Gott, ich bin ihm untergeordnet. Dann geht es weiter. Hat er nicht zu mir gesagt, und jetzt sagt quasi Gott, was der Phase war, sie ist meine Schwester und sie selbst hat gesagt, er ist mein Bruder. In Lauterkeit meines Herzens, in Unschuld meiner Hände habe ich dies getan. Jetzt wissen wir ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Wenn ich durch einen Blitzer durchfahre, wo ich das Schild vorher nicht gesehen habe und wirklich nicht weiß, wie schnell ich da durchfahren durfte, wenn ich 30 zu schnell da durchfahre, werde ich trotzdem dafür bestraft. Kann sogar noch nachteilig sein, wenn ich sage, Schilder? Ich habe keine Schilder gesehen. Es kann unter Umständen vielleicht noch schlimmer sein dann. Aber hier ist es so, er hatte gewisse Informationen, die sind offensichtlich Bruder und Schwester von beiden Seiten und hat sie dann aufgenommen in seinen Haaren oder zu sich genommen. Natürlich auch das, kann man sagen, ist es gut, also gesamtbiblisch betrachtet, von dem, wie Gott sich Ehe und Beziehung vorstellt, natürlich nicht. Da ist einer König und er sieht irgendwo eine schöne Frau und denkt, oh, die nehme ich mal auch noch und die nehme ich mal auch noch oder so, das war halt damals so, aber mit Sicherheit nicht so, wie Gott sich das vorgestellt hat, dass der Mensch lebt. Auch übrigens da noch bei dem Vers vorher, der Konflikt, der jetzt entsteht, ist aufgrund dessen, dass sie eines Mannes Ehefrau ist, wie man im Vers 3 lese. Es wird oft, gerade in der Diskussion mit Homo-Ehe und überhaupt Ehe ob unter liberalen Christen, in Anführungszeichen Christen, das heute ja immer in Frage gestellt, ob denn ja diese Ehe zwischen Mann und Frau und wie das, dass das heute total überzeichnet ist, wie Christen das so sehen und das überbewertet ist und dass dieses Konstrukt gar nicht unbedingt so angelegt ist. Das stimmt nicht, wir finden das schon ganz am Anfang. Und wir sehen auch hier, dass ganz selbstverständlich quasi fließend in den Kapitel von 1. Mose wir jetzt da auf so Situationen treffen, wo man sehen, dass sowohl die von Gott Auserwählte als auch die umliegende, selbst der Pharao, die ganze Heidevölker, für die alle ganz klar war, ja Moment, Ehe, das ist ein Bund zwischen Mann und Frau, da ist irgendwas falsch, wenn da einer sich einmischt. Also wenn da selbst der Pharao Abimelech, der andere Abimelech, selbst diese Heiden, wo es da viel Unzucht und da viel Falsches gab, hatte dieses Verständnis dafür, dass es nicht richtig ist, sich der Ehefrau, also diesen Bund, der da existiert zwischen Mann und Frau, sich da einzumischen. Jetzt wissen wir, Abimelech natürlich, wenn wir in Vers 5 sind, sein Herz war natürlich nicht lauter im vollwertig neutestamentlichen Sinn oder im alttestamentlichen Sinn nicht. Schuldig ist jeder. Aber trotzdem hat er in dieser Sache begrenzt betrachtet natürlich in Lauterkeit gehandelt. Und darum sagt da Gott zu ihm in diesem Traum, auch ich weiß, dass du in Lauterkeit deines Herzens dies getan hast. Also Gott bescheinigt ihm das sogar. Das ist ja schon mal sehr gut. Und so habe ich dich davon abgehalten, gegen mich zu sündigen. Darum habe ich dir nicht gestattet, sie zu berühren. Und das ist ein ganz, ganz interessanter und gravierender Satz. Da tut jemand was aus einem richtigen Motiv oder nicht aus einem schlechten Motiv zumindest. Und Gott sagt hier drum, das hast du gar nicht gemerkt, aber in Wirklichkeit war ich es, der dich davon abgehalten hat, dich dieser Frau zu nahe. Du kannst nicht für dich in Anspruch nehmen, ah, ich habe sie nicht mal berührt, wie gut habe ich das getan, sondern ich, Gott, habe dich da davor bewahrt. Gott hat ihn vor dieser Sünde bewahrt. Und das ist von der Schrecklichkeit her, wenn Abimelech das ernst nimmt, ja genauso wie bei dem ersten Urteil, wo er sagt, du bist des Todes, wenn man plötzlich so merkt, ich hatte das ja gar nicht in der Hand, was hätte da passieren können? Ich weiß nicht, ob man das schon mal hattet beim Auto, wenn man defekt an gewisse sicherheitsrelevante Bauteile zum Beispiel oder bei irgendwelchen Fahrzeugen oder wenn man hinterher merkt, Mensch, oh, was hätte denn da alles passieren können? Wenn in so einer Situation, wo man hinterher erschrickt und zum Hinterher, wo man spürt, dass einem das Blut aus dem Gesicht geht, weil man hinterher merkt, was hätte denn da alles passieren können? Bremse irgendwas oder hinter steht noch, oder keine Ahnung, irgendwas nicht richtig ankennt oder irgendwelche Dinge, wo man hinterher erschrocken ist, weil man realisiert, ich bin ganz knapp am furchtbaren Unglück entkommen, was hätte da passieren können? So ist es auch hier, wenn der Mensch dann plötzlich feststellt, oh, ich habe das gar nicht alles in der Hand. Ich habe es nicht in der Hand. Gott ist es, der mich da bewahrt hat aus diesen Situationen. Ich hatte es nie in der Hand. Ich bin gar nicht so souverän und so mächtig, wie ich denke als Mensch, sondern da ist einer über mir. Und nur seine Güte, nur seine Gnade und seine Zuwendung zu mir hat dafür gesorgt, dass da nichts passiert ist. Nicht, weil ich so schlau bin und alles vorausgesehen habe. Nur er. Das ist erschreckend, wenn man dann feststellt, wie wenig habe ich in der Hand und wie wenig Macht habe ich was und wie ausgeliefert bin ich eigentlich. Er wäre in Sünde gefallen und hätte sterben müssen, aber Gott hat es aufgehalten und da steckt doch ganz viel mehr dahinter. Wenn das jetzt passiert wäre, die Frau wäre bei Abimelech geblieben. Der hätte sie zur Frau genommen, wäre eine von vielen gewesen, hätte ihm vielleicht Kinder geboren. Abraham wäre ohne Sarah gewesen, hätte sie irgendeine andere Frau genommen. Hätte gar nicht passieren können, weil Gottes Vorsehung, Gottes Plan, den er ja vorher schon geoffenbart hat, der musste es anders kommen. Das ist aber das, was wir hier sehen an dieser Stelle. Dieses Versagen Abrahams, so schlimm wie es ist, Gott hat einen Plan vorher. Der hat gesagt, so wird es sein. Aus dir wird mir kommen und durch Sarah wird geboren. Und dieser Plan, den kann der Mensch nicht umstürzen. Gottes souveräner Weg durch die Geschichte, den kann der Mensch hier nicht umstürzen. Gott greift hier ein. Und Gott allein sorgt dafür, dass das, was er vorher versprochen hat, dieser abrahamitische Segen und das Ganze, was sich durchzieht durch Abraham, Isaak, Jakob, dann Israel, das Volk Israel, der Messias, der daraus kommt, die Erlösung und Rettung der Welt durch den Messias, das hängt ja alles davon ab, dass Abraham und Sarah einen Sohn bekommen. Und Gott greift hier ein und führt die Geschichte so weiter souverän. Und da sehen wir, wie Gott in der ganzen Geschichte, sowohl im Kleinen, in dem Leben von den Menschen daneben, als auch im Großen, alles in der Hand hat und überall wirkt und handelt. Weil wenn das auf die Menschen ankommen würde, wenn das irgendwie an die Menschen hängen würde, das ganze Ding wäre von Anfang bis zum Ende zum Scheitern verurteilt gewesen. Und nur weil Gott auch in dieser gefallenen Welt da ist, in denen Leben hineinwirkt, drin handelt, drin arbeitet, drin macht, nur drum kann es Gelingen geben und kommt der Plan Gottes auch zum Gelingen. Und das kann uns auch jetzt für die Zukunft trösten, wenn man sich dann denkt, Mensch, wenn man sich anguckt, was alles passiert ist und wenn man sich dann anguckt, was die Bibel uns noch sagt, in die Propheten, in Daniel, Ezekiel, Jesaja, Jeremia, Sachen, wo wir noch für die Zukunft sind, Offenbarung, Matthäus, die später Kapitel, wo man Dinge, die in der Zukunft passieren, wo man denkt, wie soll denn das mal werden, wie soll denn das passieren, wie kann sowas geschehen und so weiter. Genauso souverän, wie Gott von Anfang an das gemacht hat, wird er sein in der Ewigkeit machen. Und egal, wie es im Moment für uns aussieht und wie sich das alles schlängelt, Gott wird alles, so wie er es beschlossen und so wie er es vorausgesagt hat, zum Ende bringen. Das gelingt alles, egal wie schwach, wie schlecht, wie gut die Menschen sind. Es gelingt alles deswegen, weil Gott es ist, der den Bund von sich aus aufrechterhält und an seiner Verheißung festhält. Und das ist auch für uns tröstlich, wenn man in Bezug auf unser Heil, auf unser Errettetsein und das alles. Das ist nicht so, dass das alles funktioniert, weil wir jetzt super toll sind und jetzt haben wir uns bekehrt und dann machen wir das jetzt und wir bringen das durch bis zum Ende und wir strengen uns ein bisschen an und dann klappt das schon alles. Es hängt in diese komplette Abhängigkeit, es hängt wirklich allein an der Güte, an der Gnade Gottes, an dem, dass er sein Versprechen uns gegenüber aufrechterhält und dass er uns hält. Weil diese Geschichte sind ja nicht umsonst. Uns ist ja hier nicht so tadellos geschöntes Bild, wie es zum Beispiel der Islam von Mohammed berichtet, wo alles gerechtfertigt wird, die Pädophilie und alles getan wird, alles gerechtfertigt wird und wenn irgendeiner irgendwas anbringt an Kritik an diesen Menschen, dann ist es Gotteslästerung. Die Bibel zeigt uns von allen, außer Jesus, weil er Gott ist, von allen Menschen Versagen. Da ist kein einziger dabei, der nicht irgendwas falsch gemacht hat, der wirklich dem entspricht, wie Gott es will. All die Menschen, mit denen Gott seine Geschichte schreibt, alles Menschen mit Fehler, die auch schonungslos offengelegt werden. Wenn wir da weitergehen, gib die Frau des Mannes zurück, denn er ist ein Prophet und wird für dich bitten und du wirst am Leben bleiben. Sehr interessant, hier kommt jetzt zum ersten Mal das Wort Prophet vor und das ist eine interessante, ja, eine interessante Aussage, wo man denkt, Mensch, wie passt denn das zusammen? Ist das nicht irgendwie ein bisschen so selbstgerecht oder ist das nicht ein Freibrief für die Fromme, dass sie nur aufgrund ihrer Stellung, jetzt Abraham, auserwählter Erzvater, Prophet, Vorrechte haben? Weil der, wo den Fehler gemacht hat in dieser Geschichte, ist ja ganz offensichtlich Abraham. Er ist der, der gelogen hat, was uns die Bibel von Anfang bis zum Ende beschreibt, das falsch ist. Satan, der Vater der Lüge, Jesus, die Wahrheit in Person, Johannes 14, Vers 6, wo ganz klar die Bibel uns ohne einen Kompromiss und ohne ein Zwischending sagt, Lüge ist falsch, Wahrheit ist richtig. Der hier lügt und der wird jetzt gerechtfertigt, weil er ein Prophet ist. Das ist in Ordnung, weil er ein Prophet ist und der andere kriegt noch eine auf den Deckel, weil er jetzt halt an einem Propheten Gottes gerade ist, zufällig. Pech Gott. Das wirkt ja so, wie wenn das so, da ist einer aufgrund seiner Position wie so ein König oder so, der darf sich alles rausnehmen, darf alles machen, darf leben, wie er will, nur weil er diese Stellung hat. Aber so ist es nicht, wie man dann auch in der Geschichte noch weiter sehen. Aber er sagt, gib die Frau des Mannes zurück, denn er ist ein Prophet. Und das, denn er ist ein Prophet, bezieht sich jetzt nicht auf, gib sie zurück, wenn es kein Prophet wäre, könntest du sie behalten, sondern gib sie zurück, denn er ist ein Prophet, sondern gib sie zurück. Weil er ist ein Prophet und er wird jetzt für dich bitten und das wird dazu führen, dass du am Leben bleibst. Und das erinnert uns an was. Wo gibt es noch so eine Situation, eine ähnliche, nicht die gleiche, ähnliche, wo man Parallele ziehen könnte im alten Bund?
Ja, wo um Sodom verhandelt wird.
Ja, auch. Zeitlich vielleicht früher, aber im Buch etwas später. Bei Hiob hinter dran, bei seiner Freunde, wo man auch denkt, was ist denn jetzt los? wieso soll denn der Hiob, der jetzt 40 Kapitel lang mit Gott gestritten hat und einen nach dem anderen rausgehauen hat, der soll jetzt Fürbitte tun für die anderen? Interessanterweise wird er nur seine drei Freunde genannt, der vierte, der Junge, der wird nie getadelt, für den muss auch Fürbitte getan werden, das ist richtig, was er sagt, aber seine drei ältere Freunde, für die muss er auch Fürbitte tun, Hiob tut auch für die Fürbitte, dass ihnen vergeben wird. Und da muss man erstmal eine Weile drüber nachdenken, was da los ist. Und das hat aber auch einen tieferen geistlichen Sinn, wenn man sich das anguckt, was Abraham für ein Mensch war. Schwacher Mann, viele Fehler, Fehltritte gemacht. Aber von der Linie her war er auf Gott hinzu lebend und hat ihm geglaubt und hat ihm vertraut. Und es war ein Mann, der mit Gott gelebt hat, ein Freund Gottes, der auch wie alle Menschen Fehltritte und Fehler gemacht hat. Aber selbst von diesem schwachen Menschen, der tut jetzt eine Fürbitte. Und diese Fürbitte, Gott möchte es so, weil Gott es so eingerichtet hat, diese Fürbitte führt dazu, dass Abimelech am Leben bleibt. Wenn Abraham das nicht gemacht hätte, wäre es nicht so gekommen. Aber hier steht, er wird für dich bitten und du wirst am Leben bleiben. Und das ist auch was, was uns ermutigen kann heute, was wir denken, wenn wir als Auserwählte des neuen Bundes Fürbitte für jemand, auch wenn der gar nicht glaubt, aber Fürbitte für Menschen beten, das ist was, wo was passiert und das einen Sinn hat und das Auswirkungen hat und nicht einfach nur irgendein Geplapper ist. Fürbitte hat Kraft und hat einen Sinn und das ist ein Instrument, das Gott so eingerichtet hat, dass wenn ein Gerechter Fürbitte tut, dass das auch einen Wert hat. Wenn der jetzt, und das Interessante ist jetzt auch, das finden wir auch später in die Sprüche, diese literarische Form, wenn du das machst, dann passiert das, wenn du dann, und dann kommt was ganz anderes, machst, passiert das. Also nicht so wie mir jetzt sagen würde, wenn du dein Zimmer aufräumst, dann darfst du heute Abend kriegst noch, keine Ahnung, Süßigkeiten. Wenn du es aber nicht aufräumst, kriegst du sie nicht, sondern es wird heißen, wenn du dein Zimmer aufräumst, kriegst du heute Abend noch Süßigkeiten. Wenn du aber draußen die Stube nicht fegst, dann musst du machen, wo du denkst, das sind ja zwei verschiedene Sachen, so ähnlich ist es jetzt hier auch. Wenn er für die Fürbitte tut, lebst du, wenn du sie nicht zurückgibst, stirbst du. Also wieder ein Befehl Gottes verbunden mit dem Gericht und es geht hier wieder um Leben und um Tod. Und das Ganze aufgrund des Eingriffs in diesen Ehebund, wo man vorher gelesen hat, Vers 3, weil daher stammt die Androhung des Todes aus 20 Vers 3, denn sie ist deine Ehefrau und jetzt, wenn du sie nicht zurückgibst, musst du sterben, du und was dein ist. Wieder die Heiligkeit der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, die man hier findet. Abimelech macht es dann in Vers 8, steht frühs auf, erzählt es seiner Knechte und die fürchten sich auch. Also die sagen auch nicht, Alter, was blabberst du da, du hast halt schlecht geträumt, komm, lass gut sein, bet zu irgendeinem Gott oder bring irgendein Opfer und Gutes, sondern die fürchten sich, es fiel auf die Gottesfurcht. Nehmen wir das ernst. Dann kommt eine ähnliche Geschichte wie bei der anderen. Abimelech holt den Abraham. Und es ist auch interessant, dass er jetzt nicht einfach nur kuscht, dass man sagt, dass er, oh, er fürchtet sich jetzt nach dieser Begegnung mit Gott, sagt so ganz kleinlaut hier, nimm alles mit und geh schnell weg, sondern er will, so wie es bei der anderen Geschichte auch ist, jetzt schon nochmal von diesem Abraham, dieser Freund, was ist denn los mit dir? Was stimmt? Also so wie man da wieder sagt, was hast du uns angetan? Heute wird man was so, was stimmt denn nicht mit dir? Was ist denn mit dir falsch, dass du sowas machst? Wie kommst denn du auf so eine hanebüchene Sache? Und es ist ja bezeichnend, wir sehen hier, ein Heide erschrickt über die Schandtat oder über das Handeln von einem, der eigentlich mit Gott unterwegs ist. Und das ist was, was heute auch passiert und das, was nicht passieren soll und was uns zu denken geben sollte. Wie sieht denn unser Leben in diesem heidnischen Umfeld, wie es auch bei uns heute ist, aus, wo die allermeisten, 99% um uns herum, nicht Gläubige an Jesus sind, nicht bekehrt und errettet sind, die uns aber permanent sehen, wir sind ein offenes Buch vor denen und die gucken unser Leben an. Was sehen die da? Sehen die da, wo sie sagen, das ist anziehend, das ist, weckt in mir Sehnsucht nach Gott, das konfrontiert mich vielleicht mit meinem Lebenswandel? Oder so, die sich, was, wie lebst denn du? Du willst der Frommer sein. Und dann sowas, was hast du getan? Also das ist ein Ausspruch, wo wahrscheinlich schon tief in die Magengrube geht und auch vielleicht bei dem Abraham tief reingegangen ist. Was hast du getan? Und dann erklärt das der Abraham, der 60 Jahre, er rechtfertigt es quasi noch, vielleicht auch nicht, vielleicht erklärt er es auch neutral. Er ging davon aus, gewiss, also mit Sicherheit, nicht vielleicht, sondern mit Sicherheit ist keine Gottesfurcht an diesem Ort und sie töte mich um meiner Frau willen. Unabhängig davon, ob das jetzt gut war, was der Abraham dann gemacht hat, das war natürlich schlecht, also die Folge, die er daraus gezogen hat, ist die Schlussfolgerung interessant. Hier sehen wir, Abraham geht von einem Prinzip aus, das wir eins zu eins, und da hat er recht, in der ganzen Bibel finden. Wenn die Gottesfurcht fehlt, Gott gestrichen wird, dann führt es zu solchen Dingen. Die Gottesfurcht fehlt, infolgedessen sind es bestimmt solche, die auch dann die Ehe nicht mehr schätzen. Sind es solche, die sich nehmen, was sie wollen, egal was es kostet. Sich sagen, oh, die Frau ist schön, die will ich, ich hau den Alten tot und nehme sie mir einfach. Wir sehen, Abraham geht davon aus, eine mangelnde Beziehung zu Gott führt zu einer kaputten Beziehung zwischen den Menschen und macht alles kaputt. Und das ist das, was man auch sehen, seit Jahrtausenden in jeder Gesellschaft, was man jetzt auch bei uns sehen. Die Regierung entfernt sich bewusst, absichtlich, sagt sich absichtlich los von Gott, von einer Macht, die über einem ist und allem, immer weiter, will nichts bewusst und absichtlich, nichts mit Gott zu tun haben. Das führt zu, interessanterweise, genau dann einmal zu den Dingen, ein Infragesteller der Ehe, des Wertes der Ehe. Das ist alles, was man mit Genderideologie, gleichgeschlechtliche Ehe, diese ganzen Dinge sehe, wo früher noch jemand als, oder jeder, wo noch als lächerlich oder dumm oder krank angesehen hätte, wo heute zum Standard erhoben wird, neue Norm ist. Abtreibung, Kindermord im Mutterleib, Vergehe an die Schwächste der Schwache. Das sind alles Folgen, die man nicht erst in der Neuzeit findet, sondern ganz oft und bei ganz vielen Kulturen, auch bei ganz vielen so angeblich so harmonisch in einem Dschungel lebende eingeborene Völker und so weiter. In Völkern, die komplett entfremdet sind von Gott, passieren immer die gleichen Dinge. Aufhebung der Ehe, Zersetzung der Familie, Vergehe an die Schwächste und Kleinste und Ärmste in der Gesellschaft. Und das ist schon immer so. Sodom war so, in Babel war so, in viele eingeborene Kulte, auch heute noch in Indien, China, Afrika, Südamerika, Mittelamerika, in vielen solchen traditionellen Gesellschaft, wo von dem Gott der Bibel, wo man den nie hatte oder abgeschafft hat oder sonst was, passieren solche Dinge. Auch in technokratische Staaten der Neuzeit, wo man Gott nicht mehr braucht und das alles überwunden hat, kommen überall die gleiche Sache auf. Aus der kaputten Beziehung zu Gott und seiner Ablehnung passiert kaputte Beziehung zwischen den Menschen. Und Abraham weiß das. Und deswegen sagt er, hat er das hier natürlich gemacht, wobei das halt ziemlich schlechte Schlussfolgerung war, was er praktisch draus gemacht hat. Dann hat er es noch ein wenig gerechtfertigt mit seiner Schwester, dass sie halt ja die Tochter seines Vaters, nur nicht die Tochter seiner Mutter ist. Damals ging das auch noch genetisch, heute wäre das schlecht. Wir finden es auch recht früh schon im Gesetz Mose, also in dem Bund, den Gott mit dem Volk Israel gemacht hat, war das auch unter Todesstrafe verboten. Und wir wissen auch, dass das keine gute Sache jetzt wäre, heute seine Halbschwester zu heiraten. Und interessant ist im Vers 13, dass Abraham in einem Satz Gott mich aus dem Haus meines Vaters wandern ließ, erwähnt mit dieser diesem Kuhhandel, den er mit Sarah gemacht hat. Und da sehen wir wieder, wie nah so Frömmigkeit und dass man Gott im Mund führt, bei dem liegt, wo es weit weg geht von Gott. Also er sagt im Gleichsatz, Gott hat mich rausgeführt und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, gebe dich überall als meine Schwester aus. Also, und so ist es ja bei uns ja oft auch, weil wenn man so drüber liest, denkt man, Mensch, Abraham, du warst ja jetzt keine 18 mehr, das sind ja jetzt, du hast ja die Erfahrung gehabt, du hättest ja wissen müssen. Und wenn man dann in unser Leben gucken, da kann man sich ja denken, Mensch, das hättest du eigentlich, könntest du das ja wissen, das hättest du eigentlich, wie oft ist das bei uns so, dass auf unser frommes Reden oder auf unser, dann sowas folgt. Das sollte natürlich nicht so sein und ist natürlich auch nicht gut. Die Geschichte geht weiter, da springen wir ein bisschen schneller drüber. Abimelech segnet Abraham, er holt sich Kleinvieh, Rinder und Knechte. Und da, wenn man so oberflächlich die Bibel vielleicht liest, denkt man sich, ja, der hat jetzt dem was gegeben. Kleinvieh, Rinder, also Großvieh, Knechte, Mägde, Angestellte, das ist nicht eine Kleinigkeit. Erst recht nicht für ein Nomadenvolk in der Dings. Wie gesagt, das war kein Staat mit hunderttausenden Einwohnern. Das war vielleicht ein paar hundert Leute, vielleicht mehr, vielleicht weniger. Also dem damit Kleinvieh, Knechte und Mägde auszustatten, das ist wie wenn ich zu einem sage, komm, pass auf, ich kriegst von mir eine S-Klasse, 17 Angestellte, dahinter ein Bürokomplex und mach was draus. So ist es. Also der wurde hier wirklich reich gesegnet. Das Ganze ging vor allem auch darum, er wollte wirklich, dieser Abimelech wollte wirklich mit Ehebruch hier nichts zu schaffen und wollte auch nach außen klarstellen, dass er Sarah nicht angefasst hat. Das heißt, das ist eine Augendecke, das ist ein Begriff dafür. Leute, die jetzt die Sarah angucken, die sollen auf keinen Fall denken, ah, das war doch die, die bei dem Abimelech war, sondern die sollen sehen, eine gut situierte Frau, die Frau dieses Patriarchenreich mit, sodass diese, also Augendecke quasi, das, was er ihr gibt, überblendet für die Außenstehende, diese Tat, die ja nicht stattgefunden hat, also dass keinesfalls so Gerede aufkommt, oh, die war doch mit dem Abimelech, sondern damit die auf jeden Fall vollkommen rehabilitiert ist, die Sarah. Darum hat er das gemacht. Und auch noch 1000 Silberstücke. Interessanterweise, er greift jetzt auch die Sprache von Abraham auf und sagt, ich habe das, er sagt nicht deinem Mann gegeben, sondern er sagt, ich habe das deinem Bruder gegeben. Dass die Sache rechtlich geschlichtet ist. Also er will da wirklich reinen Tisch machen. Ich muss sagen, der Abimelech, mir wissen sonst nichts da über ihn, aber meines Erachtens kommt er da wirklich gut weg in der Geschichte. Natürlich falsch, dass er vielleicht falsch, dass er die einfach so für sich nimmt, aber so wie er da damit umgeht, dass er auf Gott hört, dass er sich fürchtet vor ihm, dass er das danach macht, was Gott zu ihm sagt und dass er das wirklich auch die noch ausstattet, ohne dass es dort dazu ein Gebot Gottes gab, die Sarah noch so ausstattet, er will wirklich, ist extrem bemüht, hier reinen Tisch zu machen. Und das ist auch was, wo wir was davon lernen können. Wenn wir uns angucken, wer in dieser Geschichte gerechter gehandelt hat, der Mann Gottes oder dieser beliebige heidnische Stadtkönig, da müssen wir sagen, der Abimelech kommt in dieser Geschichte schon besser davon. Und da kann man sich dann eine Scheibe davon abschneiden. Aber was Dinge angeht, die man klärt oder wie man Dinge klärt, also der hat es wirklich 1A gemacht und hat da reinen Tisch gemacht. Das Ganze passiert natürlich so, wie Gott es versprochen hat. Abraham betete zu Gott. Gott heilte Abimelech und seine Frau und seine Mägde, dass sie gebaren. Und jetzt kommt ganz zum Schluss das, was man die ganze Geschichte nicht gewusst hat, wenn man es jetzt nur am Stück gelesen hätte. Nämlich, dass offensichtlich, seit die Sarah dort war, auch eine Plage über diesem Volk bei dem Abimelech war, dass die alle nicht mehr gebären konnte. Ob die da einen Zusammenhang festgestellt hatte, lesen wir hier jetzt nicht. Also in der Geschichte steht nicht, dass sich irgendeiner schon gedacht hat, Mensch, sei die da, ist geht's uns aber nicht mehr so gut. Sondern wir wissen, Gott greift ein, Gott offenbart sich Abimelech und das führt dann schlussendlich dazu, dass die Geschichte eine Wendung nimmt. Aber wir sehen hier, ganz am Schluss kommt es, in so einer sündhaften, in so einem sündhaften Zustand zu leben, hat Konsequenzen. Auch hier bei diesem Abimelech, aber wenn er es nicht absichtlich macht, ein Zustand, wo er sich die Frau eines anderen nimmt. Das führt dann schlussendlich hier, sehen wir, wörtlich beschrieben, dass ein kausaler Zusammenhang besteht, denn der Herr hat um Sarahs Willen, der Frau Abrahams, jeden Mutterleib im Hause Abimelechs vollständig verschlossen. Die wäre ausgestorben. Und das hat jetzt doppelte Bedeutung. Zum einen einmal das ganz Praktische, die wäre vernichtet worden, weil da war Sünde. Da war Sünde im Leben, vielleicht auch nicht, wo so ganz am Bauer, aber das Sünde. Und Sünde führt nicht zu Segen und Gesundheit und Gedeihen und Glück und allem, sondern Sünde ist der Menschen Verderben. Und in einem Zustand der Sünde zu leben und zu verharren, führt zu Tod, führt zu Verderben, führt schlussendlich zu Verdammnis, zu Verlorenheit und macht die Menschen kaputt. Das sehen wir hier, das ist hier passiert. Und das Zweite ist das ganz Interessante, was jetzt die große Linie der Prophetie da angeht. Hätte Gott hier nicht eingegriffen, sondern hätte Abraham sich selber überlassen und diese Geschichte einfach Abraham überlassen, wäre der ganze Bund, hätte natürlich nicht passieren können, weil Gott treu ist zu seinem Bund, aber alles hinfällig gewesen. Die ganze abrahamitische Geschichte komplett hinfällig. Stattdessen war in dieser Zeit, wo das quasi so war, Sarah war da weggenommen aus diesem Abraham-Sarah-Ding mit damit Nachkommen so, war da raus. In dieser Zeit gab es für die, wo Sarah war, keine Nachkommen. Es gab ja zu der Zeit noch keine Nachkommen für Abraham, das wäre ja aber noch gekommen. Aber in dieser Zeit war auch diese Nachkommenschaft für die Heiden pausiert. Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, hey, die Sarah ist dann rausgegangen und dann ist da alles gerade so weitergelaufen oder hat sogar noch Kinder mit Abimelech bekommen und dann ging es dort weiter. Überhaupt nicht, sondern Gott hat hier pausiert. Weil Gott sagt hat, Moment einmal, diese Geschichte mit ein Vater vieler Völker und dass dann schlussendlich der Messias aus ihm kommt und das alles, diese Linie habe ich vorbestimmt mit Abraham und mit Sarah und mit Isaak, dem Sohn der Verheißung, da geht es weiter. Und es geht nicht auf menschliche Umwege jetzt hier drüber weiter, sondern da sage ich, stopp, vollständig den Mutterleib verschlossen, solange wie das unterbrochen war. Dann, wo Sarah zurückgeht in diese Linie zu Abraham, dann geht es weiter. Sowohl bei Abimelech als auch dann später mit Abraham, Isaak, Jakob und so weiter. Das heißt, wir sehen in dieser Geschichte wirklich viel, was wir lernen können. Zum einen für unsere Beziehung zu Gott, dass wenn das oder überhaupt für alle Menschen, die muss zuerst stimmen, dann ist ja das Miteinander unter den Menschen besser. Wir sehen die Heiligkeit der Ehe und wie sehr Gott das schützt und wie wichtig ihm das ist. Wir sehen vor allem, dass egal wie fromm wir sind oder sonst was, jeden ereilt Sünde, Fehltritte und ohne Gottes Eingreifen in den ganzen Dinger wären wir komplett verloren. Das wäre, wir sind jetzt nicht auf unseren Weg gestellt, den wir vollends bis zu Ende gehen können, sondern wir brauchen immer auch die Erwählten, so wie Abraham hier, sind ständig angewiesen auf Gottes Gnade, auf Gottes Güte und auf Gottes Eingreifen in unserem Leben. Und wir sehen auch eine besondere Stellung der Erwählten. Hier Abraham, der als Prophet genannt wird, das ist auch nicht von ungefähr. Also es ist durchaus ein Unterschied zwischen den Erwählten Gottes und dem Rest der Welt.